Alle Hexen waren ein bisschen seltsam. Doch wenn es darum ging, seltsam zu sein, schoss Fräulein Verrat eindeutig den Vogel ab. Und es war ein besonders großer Vogel, mit vielen bunten Federn. Fräulein Eumenides Verrat war mit 60 Jahren erblindet. Für die meisten Menschen wäre das ein Unglück gewesen, aber Fräulein Verrat beherrschte das Borgen, eine spezielle Hexenfähigkeit. Sie konnte die Augen von Tieren benutzen und entnahm das, was sie sahen, direkt ihrem Geist. Mit 75 war sie taub geworden, aber auch daran hatte sie sich gewöhnt und griff auf all die Ohren zurück, die in ihrer Nähe herumliefen. Zu Anfang, als Tiffany zu ihr gekommen war, hatte sie eine Maus fürs Sehen und Hören verwendet, denn ihre Dohle war gestorben. Es hatte Tiffany ein wenig beunruhigt zu sehen, wie eine alte Frau mit einer Maus auf der ausgestreckten Hand durch ihr Häuschen ging. Richtig beunruhigend wurde es, wenn man etwas sagte und sich die Maus dann zu einem umdrehte. Die neuen Raben waren viel besser. Jemand hatte eine für die Schultern der Alten passende Sitzstange angefertigt und darauf saßen die Raben, rechts und links vom Kopf, mit Fräulein Verrats langem weißen Haar in der Mitte. Und dann die Uhr. Sie war schwer und aus rostigem Eisen, hergestellt von jemandem, der mehr Schmied als Uhrmacher war. Deshalb machte sie nicht Tick-Tack, sondern Klonk, Klank, Klonk, Klank. Fräulein Verrat trug sie am Gürtel und las die Zeit ab, indem sie die kurzen, dicken Zeiger fühlte. In den Dörfern erzählte man sich, dass die Uhr Fräulein Verrats Herz war. Angeblich benutzte sie es seit dem Tod ihres ersten Herzens. Aber man erzählte sich viel über Fräulein Verrat. Man musste eine hohe Seltsamschwelle haben, um mit Fräulein Verrat zurechtzukommen. Die Tradition verlangte, dass junge Hexen herumreisten und bei älteren Hexen wohnten, um von ihnen zu lernen. Als Gegenleistung für etwas, das die Hexensucherin Fräulein Tick ein wenig Hilfe bei der Hausarbeit nannte. In Wirklichkeit war damit, die ganze Hausarbeit zu erledigen, gemeint. Die meisten jungen Hexen verließen Fräulein Verrat nach einer Nacht. Tiffany hatte es bisher 3 Monate bei ihr ausgehalten. Oh, manchmal, wenn sie nach einem paar Augen für Sehen suchte, kroch einem Fräulein Verrat in den Kopf. Ein sonderbares Prickeln ging damit einher, als sehe einem ein Unsichtbarer über die Schulter. Ja, vielleicht schoss Fräulein Verrat ja nicht nur den Vogel ab, was Seltsames betraf, sie holte einen ganzen Schwarm herunter. Fräulein Verrat saß in ihrem Webstuhl, als Tiffany hereinkam. 2 Schnäbel wandten sich ihr zu.
»Ach, Kind«, sagte die alte Hexe mit einer dünnen, krächzenden Stimme, »du hattest einen schönen Tag.«
»Ja, Fräulein Verrat«, erwiderte Tiffany gehorsam.
»Du bist bei der jungen Wetterwachs gewesen und es geht dir gut.«
Klick, klack, machte der Webstuhl. Klonk, klank, machte die Uhr. »Sehr gut«, sagte Tiffany. Fräulein Verrat stellte keine Fragen. Sie nannte einem die Antworten. »Die junge Wetterwachs«, dachte Tiffany, als sie mit der Zubereitung des Abendessens begann. Aber Fräulein Verrat war sehr alt und sehr gruselig. Das war eine Tatsache. Es ließ sich nicht leugnen. Ihre Nase war nicht krumm. Sie hatte noch alle ihre Zähne, auch wenn sie inzwischen gelb geworden waren. Doch abgesehen davon konnte man sie als Bilderbuchhexe bezeichnen. Und ihre Knie klackten, wenn sie ging. Und sie ging sehr schnell mit der Hilfe von 2 Stöcken. Damit flitzte sie umher wie eine dicke Spinne. Das war eine weitere seltsame Sache. Das kleine Haus steckte voller Spinnenweben, die Tiffany nicht anrühren durfte. Aber man sah nie eine Spinne. Und dann die Sache mit dem Schwarz. Die meisten Hexen mochten Schwarz, aber Fräulein Verrat hatte sogar schwarze Ziegen und schwarze Hühner. Die Wände waren schwarz, der Boden war schwarz. Und zum Entsetzen von Tiffany musste sie ihren Käse schwarz machen, was bedeutete, ihn mit glänzendem schwarzen Wachs zu bestreichen. Tiffany machte guten Käse und das Wachs hielt ihn feucht, aber sie misstraute schwarzem Käse. Denn er sah aus, als schmiedete er irgendein Komplott. Und Fräulein Verrat schien keinen Schlaf zu brauchen. Nacht und Tag spielten für sie inzwischen kaum mehr eine Rolle. Wenn die Raben zu Bett gingen, rief sie eine Eule und webte mit Eulensicht. Fräulein Verrat mit ihrem wehenden schwarzen Mantel, den verbundenen Augen und dem langen weißen Haar. Fräulein Verrat mit ihren 2 Stöcken. In dunkler, kalter Nacht wanderte sie durch Hütte und Garten. Roch die Erinnerung von Blumen. Alle Hexen hatten ein besonderes Talent und Fräulein Verrat kümmerte sich um Gerechtigkeit.
Menschen reisten meilenweit, um ihr ihre Probleme vorzutragen. Und Fräulein Verrat saß an dem klickklackenden Webstuhl mit dem Rücken zu einem Zimmer voller besorgter Leute. Der Webstuhl beunruhigte sie. Sie beobachteten ihn so, als fürchteten sie ihn, und die Raben beobachteten sie. Stotternd trugen sie ihr Anliegen vor, mit vielen Äs, während der Webstuhl im flackernden Kerzenlicht rasselte. Oh ja, das Kerzenlicht. Zwei Schädel dienten als Kerzenhalter. Einer trug das Wort Enochi, der andere das Wort Atotita. Die Worte bedeuteten Schuld und Unschuld. Tiffany bedauerte, das zu wissen. Für ein im Kreideland aufgewachsenes Mädchen gab es keine Möglichkeit, über solche Dinge Bescheid zu wissen, denn die Worte stammten aus einer fremden Sprache, noch dazu einer sehr alten. Der Grund dafür, warum sie die Bedeutung der Worte kannte, hieß Sensible Hetzig, Professor der Magie an der unsichtbaren Universität. Er befand sich in ihrem Kopf. Zumindest ein kleiner Teil von ihm. Vor zwei Sommern war sie von einem Schwärmer übernommen worden, einem Geschöpf, das seit Millionen von Jahren Bewusstseine sammelte. Tiffany hatte es geschafft, ihn aus ihrem Kopf zu vertreiben, aber einige wenige Fragmente waren in ihrem Gehirn stecken geblieben. Bei einem davon handelte es sich um einen kleinen Ego-Brocken und ein Knäuel aus Erinnerungen, die Reste des verstorbenen Professor Hetzig. Er bereitete ihr kaum Probleme, aber wenn Tiffany etwas in einer fremden Sprache sah, konnte sie es lesen. Besser gesagt, Professor Hetzigs quäkende Stimme übersetzte es für sie. Von den Kerzen war Wachs auf die Schädel getropft und die Leute im Zimmer starrten immer wieder zu ihnen. Und dann, wenn alles gesagt war, hielt der Webstuhl plötzlich inne und Fräulein Verrat drehte sich auf ihrem großen, schweren, mit Rädern ausgestatteten Stuhl um, löste die schwarze Binde von den perlig-grauen Augen und sagte:
»Ich habe gehört. Jetzt werde ich sehen. Ich werde sehen, was wahr ist.«
An dieser Stelle, wenn Fräulein Verrat die Leute im Licht von den Schädeln ansah, geschah es häufig, dass jemand die Nerven verlor und weglief. Jene Augen, die keine Gesichter sehen konnten, blickten irgendwie bis in die Seele. Wenn Fräulein Verrat durch einen sah, so konnte man nur die Wahrheit sagen oder sehr, sehr dumm sein. Nie widersprach man ihrem Urteil. Erster Blick und zweite Gedanken. Darauf musste sich eine Hexe verlassen. Der erste Blick, um zu erkennen, was wirklich da war. Und die zweiten Gedanken, um die ersten Gedanken zu beobachten und zu kontrollieren, ob sie richtig dachten. Dann gab es dann noch die dritten Gedanken, die nie erwähnt wurden und über die Tiffany deshalb nicht sprach. Sie waren seltsam, schienen für sich allein zu denken und machten sich oft nicht bemerkbar. Und dann eines Tages, beim Staubfischen, stieß Tiffany den Schädel namens Enochi um. Und plötzlich wusste sie Dinge über Fräulein Verrat, von denen Fräulein Verrat bestimmt nicht wollte, dass sie bekannt wurden. Als sie an diesem Abend Eintopf aßen, mit schwarzen Bohnen, sagte Fräulein Verrat:
»Wind kommt auf. Wir müssen bald los. In einer solchen Nacht möchte ich nicht mit dem Besen über die Bäume aufsteigen. Es könnten sich seltsame Wesen herumtreiben.«
»Wir gehen aus?«, fragte Tiffany. Sie gingen abends nie aus.
»Ja, in dieser Nacht tanzen sie.«
»Wer?«
»Die Raben werden nicht sehen können und die Eule wird durcheinander geraten«,
fuhr Fräulein Verrat fort.
»Deshalb muss ich deine Augen benutzen.«
»Wer tanzt, Fräulein Verrat?«, fragte Tiffany. Sie tanzte gern, aber in dieser Gegend schien niemand zu tanzen.
»Es ist nicht weit, doch ein Unwetter zieht heran.«
Das war es also. Fräulein Verrat wollte ihr keine Auskunft geben. Aber es klang interessant. Es bedeutete natürlich, dass Fräulein Verrat ihren spitzen Hut aufsetzte, und das verabscheute Tiffany. Sie würde vor der alten Hexe stehen und sie ansehen müssen, dabei ein sonderbares Prickeln in den Augen fühlen, wenn Fräulein Verrat sie als Spiegel benutzte. Und als sie das Abendessen beendeten, heulte der Wind wie ein großes, dunkles Tier im Wald. Er riss Tiffany die Tür aus der Hand, als sie sie öffnete, fauchte durchs Zimmer und ließ die Schnüre des Webstuhls summen. »Bist du ganz sicher, Fräulein Verrat?«, fragte Tiffany und versuchte, die Tür zuzudrücken.
»Sag so etwas nicht, sag so etwas nicht! Der Tanz muss beobachtet werden. Ich habe den Tanz nie verpasst!«
Fräulein Verrat wirkte nervös und gereizt.
Wir müssen los. Und du musst schwarz tragen. Du wirst meinen zweitbesten Mantel anziehen.
Sie sagte es mit solcher hexischer Festigkeit, dass niemand auf den Gedanken gekommen wäre, ihr zu widersprechen. Sie war 113 Jahre alt und hatte jede Menge Übung. Tiffany verzichtete auf Einwände. Anschließend wickelte sie Fräulein Verrats Uhr in eine Decke, woraufhin aus dem Klonk, Klank ein Klonk, Klonk wurde. Es kam nicht in Frage, sie zurückzulassen. Fräulein Verrat nahm ihre Uhr überall hin mit. Es regnete noch nicht, aber als sie aufbrachen, war die Luft voller dünner Zweige und fliegender Blätter. Fräulein Verrat nahm im Damensitz auf dem Besen Platz und klammerte sich regelrecht an ihm fest, während Tiffany vorausging und ihn an einer Leine hinter sich herzog. Die Abenddämmerung glühte noch immer rot am Himmel und ein konvexer Mond stand hoch, aber die Wolken zogen schnell über ihn hinweg und füllten den Wald mit unsteten Schatten.
»Sind wir zu den Dörfern unterwegs?«
rief Tiffany, um das Heulen des Windes zu übertönen.
»Nein!«
Fräulein Verrat rief ebenfalls.
»Nimm den Weg durch den Wald!«
Der Wind ließ nach, als Tiffany die schwebende alte Hexe hinter sich herzog. Aber er hatte kalte Luft mitgebracht und sie hinter sich zurückgelassen. Tiffany war froh, dass sie einen Mantel trug, wenn auch einen schwarzen. Sie stapfte weiter und nahm Abzweigungen, wenn Fräulein Verrat sie dazu aufforderte, bis sie schließlich Feuerschein zwischen den Bäumen sah, in einer kleinen Senke.
»Bleib stehen und hilf mir herunter, Mädchen«,
sagte die alte Hexe.
»Und hör mir gut zu. Es gibt Regeln. Erstens, du musst still sein. Zweitens, dein Blick gilt allein den Tänzern. Drittens, du rührst dich nicht von der Stelle, bis der Tanz vorbei ist. Ich werde dir dies nicht zweimal sagen.«
»Ja, Fräulein Verrat, es ist sehr kalt hier.«
»Und es wird noch kälter werden.«
Sie näherten sich dem Licht. »Was nützt ein Tanz, wenn man nur zusehen kann?«, dachte Tiffany. »Es hört sich nicht nach viel Spaß an.«
»Es soll kein Spaß sein«,
sagte Fräulein Verrat. Schatten huschten am Feuer vorbei und Tiffany hörte die Stimmen von Männern. Und dann, als sie den Rand der Senke erreichten, schüttete jemand Wasser ins Feuer. Es zischte und eine Wolke aus Dampf und Rauch stieg zwischen den Bäumen auf. Es geschah in einem Moment und kam einem Schock gleich. Die einzige Sache, die lebendig gewirkt hatte, war plötzlich tot. Welke Blätter knirschten unter Tiffanys Stiefeln. Der Mond an einem von Wolken sauber gefegten Himmel projizierte silbergraue Formen auf den Waldboden. Es dauerte eine Weile, bis Tiffany merkte, dass 6 Männer in der Mitte der Lichtung standen. Offenbar trugen sie schwarze Kleidung. Vor dem Hintergrund des Mondscheins wirkten sie wie menschenförmige Löcher im Nichts. Sie standen zu dritt, in 2 Reihen, die Gesichter einander zugewandt. So reglos waren sie, dass sich Tiffany schließlich fragte, ob sie sich die Männer nur einbildete. Trommelschläge pochten. Bumm, bumm, bumm. Etwa eine halbe Minute ging es auf diese Weise weiter. Und dann hörte der Trommelschlag wieder auf. Doch die Stille des kalten Waldes ließ ihn in Tiffanys Kopf erklingen. Und vielleicht war es nicht der einzige Kopf, in dem es weiter trommelte, denn die Männer nickten sich zu, um den Takt zu halten. Sie begannen zu tanzen. Das einzige Geräusch stammte von den Stiefeln auf dem Boden, als die Schattenmänner hin und her traten. Aber dann hörte Tiffany, in deren Kopf noch immer der Trommelschlag widerhallte, ein anderes Geräusch. Ihr Fuß klopfte auf den Boden, von ganz allein. Sie hatte diesen Rhythmus schon einmal gehört und Männer auf diese Weise tanzen sehen, aber an warmen Tagen, im Sonnenschein. Und sie hatten dabei Glöckchen an ihrer Kleidung getragen. »Das ist ein Moriskentanz«, sagte sie, nicht leise genug.
»Psst«, zischte Fräulein Verrat. »Aber dies ist nicht der richtige Zeitspiel«,
Tiffany errötete. Und gleichzeitig regte sich Ärger in ihr. Trotzig wandte sie den Blick von den Tänzern ab und sah sich auf der Lichtung um. Andere Schatten drängten sich heran. Menschliche Schatten oder zumindest menschlich aussehende. Tiffany konnte sie nicht deutlich erkennen. Und das war vielleicht auch besser so. Sie glaubte zu spüren, wie es kälter wurde. Raureif bildete sich auf den Blättern. Der Trommelschlag ging weiter. Tiffany gewann den Eindruck, dass er jetzt nicht mehr allein war, dass noch andere Taktschläge hinzukamen und außerdem Echos aus ihrem Kopf. Fräulein Verrat konnte noch so oft Psst sagen. Es war ein Moriskentanz, aber er fand nicht zur richtigen Zeit statt. Die Moriskenmänner kamen irgendwann im Mai ins Dorf. Man konnte nie ganz sicher sein, wann sie kamen, denn sie besuchten viele Dörfer im Kreideland und in jedem Dorf gab es ein Wirtshaus, was sie langsamer vorankommen ließ. Sie hatten Stöcke und trugen weiße Kleidung mit kleinen Glocken, die verhinderten, dass sie sich an jemanden heranschleichen konnten. Niemand mag einen ganz plötzlich auftauchenden Moriskentänzer. Tiffany wartete bei jenen Gelegenheiten außerhalb des Dorfes und folgte ihnen tanzend zusammen mit den anderen Kindern. Und dann tanzten die Moriskenmänner auf dem Dorfplatz zum Pochen einer Trommel und schlugen in der Luft ihre Stöcke aneinander. Und dann gingen alle ins Wirtshaus. Und der Sommer kam. Tiffany wusste nicht, wie das mit dem letzten Teil funktionierte. Die Tänzer tanzten und dann kam der Sommer. Mehr schien niemand zu wissen. Ihr Vater hatte von einem Jahr erzählt, in dem die Moriskentänzer nicht erschienen waren. Von einem Jahr, in dem ein kalter, feuchter Frühling in einem kalten Herbst überging und die Monate dazwischen hatten Nebel, Regen und Frost im August gebracht. Das Pochen der Trommeln füllte Tiffanys Kopf und machte sie schwindelig. Es war falsch. Etwas ging nicht mit rechten Dingen zu. Und dann erinnerte sie sich an den siebten Tänzer, Narr genannt. Meistens war es ein recht kleiner Mann, der einen verbeulten Zylinder trug und an die Kleidung genähte bunte Fetzen. Normalerweise ging er mit einem Hut herum und grinste die Leute an, bis sie ihm Geld für Bier gaben. Aber manchmal legte er den Hut beiseite und sprang zu den Tänzern. Man erwartete eine massive Kollision von Armen und Beinen, aber dazu kam es nie. Der kleine Mann hüpfte und drehte sich inmitten der schwitzenden Tänzer und schaffte es immer, dort zu sein, wo sie nicht waren. Die Welt drehte sich um Tiffany. Sie blinzelte. Die Trommeln donnerten jetzt in ihrem Kopf, ihr Schlag so tief wie die Ozeane. Fräulein Verrat war vergessen, ebenso die seltsame, geheimnisvolle Schattenmenge. Es gab nur noch den Tanz. Wie ein lebendes Etwas drehte er sich in der Luft. Und es gab auch Platz in ihm, eine leere Stelle, die sich bewegte. Tiffany wusste, dass sie dort sein sollte. Fräulein Verrat hatte Nein gesagt, aber das war vor einer ganzen Weile gewesen. Und wie konnte sie verstehen? Was konnte sie wissen? Und wann hatte sie zum letzten Mal getanzt? Der Tanz steckte jetzt in Tiffanys Knochen und rief sie. Sechs Tänzer genügten nicht. Sie lief los und sprang in den Tanz. Die Augen der Männer starrten sie an, als sie zwischen ihnen tanzte und immer dort war, wo sie nicht waren. Die Trommeln kontrollierten ihre Füße, lenkten ihre Schritte. Und dann war noch jemand anders da. Es ließ sich mit dem Gefühl vergleichen, dass ein Unsichtbarer hinter einem stand. Und hier schien auch noch ein Unsichtbarer vor ihr zu sein und neben ihr und über ihr und unter ihr. Die Tänzer erstarrten, aber die Welt drehte sich. Die Männer waren nur noch schwarze Schatten, dunklere Konturen in der Dunkelheit. Die Trommelschläge hörten auf und es folgte ein langer Moment, als sich Tiffany langsam und stumm drehte, die Arme ausgestreckt, die Füße dicht über dem Boden, das Gesicht den Sternen zugewandt, die so kalt wie Eis und spitz wie Nadeln waren. Es fühlte sich wundervoll an.
Wer bist du?
Fragte jemand. Die Stimme hatte ein Echo, als hätten zwei Personen die Worte fast zur gleichen Zeit gesprochen. Der Trommelschlag kehrte plötzlich zurück und sechs Männer stießen gegen sie.